Driving. Dies ist die Sicht und Hörbar, der Podcast, der scheinbar Unerhörtes und Unsichtbares sicht- und hörbar macht. Produziert an der Soziologie und Sozialgeografie der Universität Salzburg.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Sichtbar-Hörbar und dieses Mal im Mai 2026. Wir haben uns wieder was Neues für euch überlegt, und zwar reden wir heute in dieser Folge über Studieren im Ausland, also um Auslandserfahrungen, wie kann man das machen, was gibt es da für Möglichkeiten, warum ist das vielleicht wichtig, was gibt es für Herausforderungen. Und dazu haben wir uns zwei Gäste ins Studio geholt. Und ich möchte die zwei gar nicht selber vorstellen, sondern ich gebe gleich mal das Mikrofon ab und fange vielleicht mal da bei mir zur linken Seite an mit der Sophia. Magst du dich einmal kurz vorstellen und was du machst an der Uni?
Genau, hallo alle zusammen. Ich bin die Sophia Reiter. Ich studiere Soziologie an der Uni Salzburg, genauer gesagt an der Gesellschaftswissenschaftlichen Fakultät. Bin im sechsten Semester, mache jetzt auch schon bald meinen Bachelor. Und genau, vor einem Jahr habe ich selbst ein Auslandssemester gemacht in Lissabon, und in meiner Freizeit arbeite ich auch ehrenamtlich für das Erasmus Student Network, also im ESN, und bin auch aktuell die Präsidentin von ESN Salzburg.
Super, und dann haben wir noch einen Gast, darf ich Sie bitten, sie kurz vorzustellen.
Genau, Wolfgang Ascher, eben Soziologe und Internationalisierungsbeauftragter an unserer Abteilung Soziologie. Freut mich, wieder hier zu sein, war letztes Jahr schon einmal im Podcast, und die Erasmus-Agenten betreue ich jetzt, glaube ich, auch schon seit gut 15 Jahren. Ja, also es gibt viel zu erzählen.
Cool, toll. Das freut mich sehr, dass ihr beide heute da seid und uns berichtet, auch aus zwei ganz anderen Blickwinkeln. Also einmal aus der Sicht von dir, Sophia, als Studierende, die jetzt gerade im Auslandssemester als Studierende war, und von Ihnen, wie Sie Studierende betreuen auf dem Weg ins Auslandssemester. Und ich habe mir gedacht, für den Anfang wäre vielleicht mal ganz cool, wenn ihr uns einmal euer schönstes Auslandserlebnis im Rahmen des Auslandssemesters oder im Rahmen auch von Forschung oder Lehre mitteilt. Also was war das schönste Erlebnis von dir, Sophia, in deinem Auslandssemester?
Also es ist ein bisschen schwierig zu sagen, weil ich habe so viele schöne Momente in Lissabon oder in Portugal allgemein erlebt. Aber ich würde einfach mal sagen, die Trips, die ich innerhalb von Portugal durchgeführt habe, zum Beispiel in Algarve oder auf die Insel Madeira, waren so eines der schönsten Momente. Oder als ich zum Beispiel auch den allerwestlichsten Punkt vom Festland Europa besucht hatte. Und wenn ich mir die ganzen Bilder anschaue, denke ich mir, bin ich mir sicher, dass ich das wirklich erlebt habe auf der Welt? Oder bin ich im Paradies gelandet? Das waren alles Hammer-Erfahrungen. Und auch generell fühle ich mich einfach geehrt, dass ich die Erfahrung auch machen durfte, dass ich ins Ausland gehen durfte. Und natürlich auch die ganzen neuen Leute, die ich vor Ort kennengelernt habe, die werde ich immer in schöner Erinnerung behalten.
Sehr schön. Was gibt es bei Ihnen für einen schönen Moment? Einen.
Ja, genau. Schwierig. Also ist extrem schwierig, ja. Auch aufgrund der vielen, vielen unglaublich bereichernden Auslandserfahrungen in den letzten 20, 30 Jahren meiner Uni-Karriere. Aber ich beginne vielleicht sogar ganz am Schluss. Ja. Also ich hatte jetzt im Februar die Möglichkeit, eine Forschungsreise nach Thailand durchzuführen. Ja, es ging um spirituellen Tourismus. Mich interessiert das Thema deshalb, weil man derzeit beobachten kann, dass eben auch in privilegierteren, oft auch so linksalternativen Milieus Tendenzen einer spezifischen Krisenbewältigung im Entstehen sind, und viele gehen dann über längere Zeit in einzelne Regionen. Es war auch sehr interessant, weil wir in Thailand, also auf dieser Insel Koh Phangan, die so als spirituelles Paradies gilt, auch eine sehr große Community israelischer Auswanderer kennengelernt haben, die eben aufgrund diverser Traumata dort vor Ort sind. Aber jetzt zur eigenen Geschichte, also was so toll und so spezifisch war: Wir waren ein Team von 9 Personen, es war alles top organisiert, wir führten Interviews in diesen wunderschönen tropischen Gefilden. Es war auch eine Zusammenarbeit, die extrem fruchtbar war, auf Augenhöhe, alles hat super funktioniert, und diese unglaublichen Diskussionen, Erfahrungen. Ja, wir haben selbst dann auch sehr viele Sessions teilweise gemeinsam durchgeführt. Ja. Das war natürlich sehr intensiv, unter die Haut gehen, sehr erfahrungsreich und einfach eine sehr tolle, spannende, erlebnisreiche Reise. Ja. Und das Thema stoßt auch auf sehr viel Resonanz. Es gibt jetzt dann auch schon Medienberichte darüber. Also das war wunderbar erfolgreich und das war jetzt gerade das letzte Event, was auch ein sehr schöner Moment für mich war.
Voll schön. Da sieht man gleich schon zu Beginn, was es für Möglichkeiten gibt in dem universitären Rahmen, in dem Bereich, wo ihr beide seid, was man da erleben kann. Das ist, sind Erinnerungen oder Erlebnisse, die für immer bleiben, wahrscheinlich. Sehr schön. Ja, ich habe schon in der Einleitung gesagt, es geht auch heute ein bisschen um Entscheidungen. Wie entscheidet man sich, ob man den Schritt ins Ausland wagen möchte im Rahmen des Studiums oder vielleicht auch später dann mal, wenn man mit dem Studium fertig ist und in dieser akademischen Laufbahn bleibt, oder entscheidet man sich vielleicht dagegen, dafür, was da so die Rollen spielen. Und eben doch, Sophia, vielleicht magst du mal gleich nur kurz erzählen, wann hast du dich überhaupt dazu entschieden, ein Auslandssemester zu machen? War das gleich schon am Anfang des Studiums für dich klar oder hat sich das irgendwie entwickelt?
Also schon seit Beginn des Studiums wusste ich von vornherein, dass ich früher oder später mal ins Ausland gehen wollte. Denn ich bin so ein Mensch, ich liebe es generell zu reisen und neue Kulturen kennenzulernen. Und auch generell schon seit Beginn meines Studiums war ich auch umgeben von so vielen internationalen Studierenden durch meine Arbeit im ESN. Es sind ja auch gute Freundschaften dabei entstanden mit den Incomings. Der einzige Nachteil, den ich da wirklich bei Freundschaft nennen kann, ist, dass sie halt nur ein halbes Jahr vor Ort sind und dann halt auch bald wieder in ihre Heimat zurückkehren.
Ja.
Und dann ist man halt dann vorerst doch ein bisschen enttäuscht und dann vermisst man die Leute. Und das ist halt ein schwerwiegender Nachteil bei solchen internationalen Connections. Und genauso von, also wie gesagt, seit Beginn meines Studiums wusste ich, dass ich irgendwann ins Ausland gehen wollte. Und ich hatte zuerst auf Spanien gehofft, weil Spanisch ja meine zweite Muttersprache ist. Okay. Und dann habe ich mir da die Programme angeschaut, die dann eben rausgeschickt worden sind über Partnerunis, über die Möglichkeiten des Erasmus zu machen. Und als ich dann gesehen habe, dass Spanien ausschließlich Programme für Masterstudierende anbietet, dann habe ich mir auch davor schon überlegt, sollte Spanien nicht klappen, dann hätte ich mir auch in Betracht gezogen Frankreich, Portugal und Italien, weil halt die Sprachen doch ziemlich ähnlich sind zu Spanisch. Und ich habe mich dann doch für Lissabon entschieden, nachdem ich mir die Uni und auch die Kurse angeschaut habe. Da dachte ich mir, wow, die Kurse, die dort angeboten werden, passen super zu das, was ich studiere und auch zu meinen Interessen. Und hinzu kommt auch noch, dass Lissabon und auch Portugal generell ist so eine schöne Stadt, das ist so ein schönes Land. Also Portugal bietet halt nicht nur wunderschöne Strände und auch warmes Wetter an, sondern Lissabon ist ja zum Beispiel auch bekannt als eines der ältesten Städte Europas, also viel Geschichte, viel Kultur, und habe auch ziemlich intensiv meine Zeit vor Ort damit verbracht, die Geschichte und die Kultur kennenzulernen. Und ja, also ich meine, ich finde generell so Erasmus-Erfahrung ist halt auf jeden Fall etwas, das ich wirklich jedem Studierenden empfehlen kann, also egal, ob sie sich dann doch eher für den Süden oder für den Norden entscheiden, also so, sobald die überhaupt Erfahrung machen, finde ich einfach, das pusht doch mal den Lebenslauf auf und man sammelt so viele Erfahrungen, man lernt neue Sprachen und man lernt natürlich auch eine Menge neue Leute kennen, weil ich bin ja zum Beispiel damals alleine nach Portugal gegangen und es gibt einige Leute, die ich kenne, die sich gar nicht trauen, alleine ins Ausland zu gehen, aber sobald man den Schritt einmal gewagt hat, dann denkt man sich, dass sich das gelohnt hat.
Ja, cool. Schön. Ja, das ist dann auch schon ein großer Entscheidungspunkt, wo man sagt, ich reise gern und ich interessiere mich für andere Kulturen und Geschichten, dass man sich deshalb für ein Auslandsstudium entscheidet. Und es gibt wahrscheinlich auch andere Beweggründe, oder? Warum man sich für ein Auslandssemester entscheidet.
Also ich würde sogar eher sehen, ja, dass wir uns alle fragen sollten, warum sich eigentlich relativ wenige entscheiden. Ja? Also Sophia Reiter hat es angesprochen, es gibt eigentlich so viele positive Gründe. Ich finde es auch für ein Soziologiestudium durchaus so entscheidend und wichtig, ja, auch einmal diesen Schritt zu setzen. Ja? Sophia hat auch erwähnt, ja, viele trauen sich dann auch nicht alleine ins Ausland zu gehen. Also das Interessante ist, wir haben eigentlich wirklich sehr viele, sehr gute Möglichkeiten, ja, über die wir dann wahrscheinlich auch noch sprechen werden. Ja. Aber es sind pro Jahr so bei uns aktuell 4 bis 5 Studierende, die dieses Abenteuer Erasmus dann im Endeffekt angehen. Und ja, es gibt natürlich sehr vielschichtige Gründe. Also bei manchen, die jetzt wissenschaftlich sehr interessiert sind, mhm. Die fragen mich dann schon auch sehr spezifisch, an welcher Universität kann ich mich weiterentwickeln? Ja, wir kennen unsere Erasmus-Partner relativ gut und können da einiges sagen. Manche haben natürlich dann auch das Interesse, vielleicht auch den Traum, in diversen Ländern einmal längerfristig zu sein. Und ich sehe das eigentlich als Erasmus-Koordinator sehr entspannt. Ja. Also es gibt manche, die dann schon Leute bewusst an diverse Universitäten drängen. Aber ich glaube, für Soziologen, Soziologinnen kann es genauso erfahrungsreich sein, vielleicht im Ausland auch viel zu reisen, sich das Land näher anzuschauen, Dinge zu erkunden. Ich glaube, Sophia Reiter hat in Lissabon auch einen guten Mix geschafft zwischen Universität und Auslandserfahrung im Generellen. Ja. Und ja, also wir haben eben von Island bis Lissabon, von Nord bis Süd alle Möglichkeiten. Und ja, es sind eben nicht allzu viele Studierende. Und das führt eben dazu, dass jene fast immer dann eigentlich an der Wunschuniversität auch einen Platz bekommen. Mhm. Ja, also alle Studierende der Soziologie, Geografie sind durchaus aufgerufen, sich die Unis anzuschauen, sich die Länder anzuschauen, wo wir Dinge anbieten. Und ich kann dann als Internationalisierungsbeauftragter fast garantieren, dass man die Personen auch in dem jeweiligen Land, möglicherweise sogar an der jeweiligen Wunschuniversität, unterbringen. Also die Gelegenheiten sind vielfältig, die Situationen sind sehr günstig. Auch was immer wieder kommt, Anrechnungsfragen. Mhm. Das ist bei uns auch sehr liberal gelöst, denke ich mal. Das hängt natürlich auch immer von den jeweiligen KUKU-Vorsitzenden ab. Aber es gibt relativ wenig Hürden. Ja. Mhm. Man muss natürlich schon sagen, viele haben vielleicht dann doch nicht die finanziellen Mittel oder andere Barrieren. Ja. Und da muss man schauen, wie man irgendwie auch so inklusiv wie möglich vorgehen kann. Da gibt es jetzt so top-up finanzielle Zusätze für Studierende mit Kind und ähnliches. Ja. Also das ist natürlich auch ein Punkt,
Es gibt ganz viel mitzubedenken, oft auch so in Entscheidungen. Also wie jetzt auch schon angesprochen wurde, kann man sich das leisten finanziell? In welcher Lebensphase steckt man gerade? Hat man Kinder? Hat man einen Beruf vielleicht, den man nebenbei auch nicht jetzt vielleicht für ein Semester schnell kündigen kann? Also es spielt ganz viel auch mit, aber ich glaube auch, dass die Erfahrung, die man macht, einen auch sehr bereichert und dass man da vielleicht auch Wege finden eben kann, wie schon angesprochen worden ist. Wie kann man das vielleicht doch irgendwie schaffen. Mhm. Und dann kann man wahrscheinlich als Studierende auch eine Beratung nutzen, oder? Zum Beispiel, dass man mal sagt, hätten Sie vielleicht Zeit für ein Gespräch, dass wir mal schauen können, welche Wege das es gibt.
Jederzeit, genau. Also da steht meine Tür eigentlich immer offen. Ja, und es gibt ja auch dann jährlich diese spezifischen Ausschreibungen. Ja, und es kommen auch die Studierenden, die dann wirklich interessiert sind, auch meistens zu mir, erkundigen sich dann näher über einzelne Universitäten, über einzelne Möglichkeiten. Weil ich glaube auch, also die gewissen Lebenslagen sind natürlich aktuell nicht einfach. Viele sind auf einen Nebenjob auch angewiesen. Das kann man dann schwer für ein halbes Jahr kündigen und so. Aber wie es das du formuliert hast, Tanja, ich glaube, es ist schon auch, gibt es oft Möglichkeiten, sich irgendwie frei zu machen. Ja, und da braucht es einen gewissen Mut dazu. Genau. Ja, dieses Nicht-Trauen, das haben wir schon gehört. Ja. Und halt auch so irgendwie das Raus aus der Komfortzone. Ja. Ja, weil es ist wirklich immer so, es ist dann im Endeffekt sehr bereichernd, sehr erfüllend, eigentlich für alle. Und man kommt eigentlich gestärkt und auch doch mit einem sehr stark erweiterten Horizont in vielerlei Hinsicht zurück. Und ich finde eben gerade auch wir als angehende Soziologen, Sozialgeografen sollten diese Erfahrungen auch als Studierende wollen, wünschen.
Genau. Ich glaube eben Mut ist wahrscheinlich da ein ganz großes Wort in dem Zusammenhang mit Ausland. Was packe ich in meinen Koffer? Und ihr kennt sicher dieses Spiel, ich packe meinen Koffer und nehme mit. Also ein Konzentrationsspiel. Okay. Und ich habe mir gedacht, vielleicht machen wir das zum Thema Ausland und Studium. Also was packt ihr in euren Koffer, wenn ihr auf ein Auslandssemester geht oder auf eine Forschungsreise geht? Und vielleicht fängst du, Sophia, an mit dem ersten Wort. Dann sagst du, ich packe meinen Koffer und nehme mit und nennst das erste Essential, das du mitnimmst.
Okay, ich packe meinen Koffer und ich nehme mit einen Laptop.
Wollte ich auch sagen, ich ergänze den Laptop, ist ganz wichtig. Ich packe meinen Koffer und nehme einen Laptop und einen E-Book-Reader mit.
Sehr gut. Okay. Ich packe meinen Koffer, nehme meinen Laptop, einen E-Book-Reader mit und eine Kamera.
Ich packe meinen Koffer und nehme mit einen Laptop, einen E-Book-Reader, meine Kamera und meine Powerbank.
Ich packe meinen Koffer und nehme einen Laptop, einen E-Book-Reader, die Kamera, eine Powerbank und eine Badehose mit.
Ich packe meinen Koffer und nehme mit einen Laptop, einen E-Book-Reader, eine Kamera, meine Powerbank, eine Badehose und Sonnencreme.
Ich packe meinen Koffer und nehme mit einen Laptop, einen E-Book-Reader, eine Kamera, eine Powerbank, eine Badehose und meine Sonnencreme und mein Handy.
Ich packe meinen Koffer und nehme mit einen Laptop, einen E-Book-Reader, eine Kamera, eine Powerbank, eine Badehose, einen Sonnencreme und ein Handy und selbst noch eine Sonnenbrille.
Oh, jetzt wird's schwierig. Ich packe meinen Koffer und nehme mit einen Laptop, einen E-Book-Reader, eine Kamera, meine Powerbank, meine Badehose, meine Sonnencreme, mein Handy, eine Sonnenbrille und einen Notizblock.
Okay. Ich packe meinen Koffer und nehme mit einen Laptop, einen E-Book-Reader, meine Kamera, meine Powerbank, meine Badehose, meine Sonnencreme, mein Handy, meine Sonnenbrille und Gott. Was hast du gesagt? Sonnenbrille und Gott, was war das?
Ich hab's auch vergessen.
Ich löse es auf, es war ein Notizblock. Aber das war super, super Runde. Es war schon schwierig, die Sonnenbrille, Sonnencreme, das ist schon sowas, wo man, ui, gefährlich. Super. Weiter zu den Möglichkeiten von Seiten Universität. Und da würde ich gerne einfach mal an dich weitergeben, Wolfgang. Was gibt es überhaupt für Auslandsmöglichkeiten?
Ja, genau. Also große Frage, viele Möglichkeiten. Also beginnen wir vielleicht mit dem klassischen Erasmus-Aufenthalt. Ja. Sophia Reiter hat es schon angesprochen. Ja. Die Betreuung bei Erasmus ist eigentlich ideal. Ja. Wir haben Partneruniversitäten. Man meldet sich bei mir quasi an, ja, für welche Partneruniversität ist man interessiert. Ich nominiere die Personen und sie gehen dann zu dieser Partneruniversität und sind dort in der Regel sehr gut eingebunden in alle möglichen Netzwerke, Orientierungswochen sehr oft. Ja. Und dann ist man sehr gut aufgefangen, gerade in der schwierigen Anfangszeit, von der wir gehört haben. Da gibt es eben europaweit, also wir haben zahlreiche Partneruniversitäten, wo es sehr einfach ist, Plätze zu bekommen. Und dann gibt es zusätzlich, das ist dann die zweite Variante, das sogenannte Joint Study Program, gibt es eben universitätsweite Partnerschaften weltweit, ja, die man angehen kann und dann auch im Bestfall besuchen kann. Ja. Wir hatten die letzten Jahre auch eine Studierende, die viele Auslandsaufenthalte gemacht hat und die dann immer nach Australien ging, okay, ja, die das auch erreicht hat, quasi an den australischen Universitäten einen Platz zu bekommen. Die hat dann auch ihre Bachelorarbeit über Weinreisen in Australien geschrieben, hat dann von Australien aus, glaube ich, sogar die Bachelorprüfung online absolviert. Ja. Ich weiß nicht, ob sie wieder zurück ist, wo sie jetzt gerade ist, aber sie ist auch sehr auf den Geschmack gekommen durch diese Möglichkeiten. Also das ist Joint Study. Dann gibt dieses ISEP-Programm, ja, das ist so von Studierendennetzwerken organisiert und das sind Partnerschaften in den USA, wo man dann auch Unterkunft bezahlt bekommt, von Studiengebühren befreit ist. Diese Plätze sind nicht ganz leicht zu bekommen, ja, aber da ist man auch sehr gut aufgehoben und da gibt es viele US-amerikanische Universitäten, läuft immer ein bisschen außerhalb dieser universitären Schienen. Und dann gibt es jetzt auch noch seit einigen Jahren die Möglichkeit zu Praktika, ja, also man kann eben auch Auslandspraktika besuchen, bekommt da auch spezifische Erasmus Plus Förderungen und da bewerben sich auch immer wieder Studierende, bei uns jetzt weniger, ja, für einschlägige Praktikumsplätze in diversen Ländern. Das sind diese längerfristigen Programme. Ja, also ihr seht, es gibt wirklich zahlreiche Möglichkeiten. Und dann gibt es jetzt vermehrt auch kurzfristige Programme. Ja. Vor allem diese einwöchigen BIPs, ja, das sind Blended Intensive Programs. Okay. Die gewinnen derzeit sehr an Zuspruch. Da hat man so einen Online-Teil virtueller Lehre und dann eine Präsenzwoche irgendwo vor Ort. Gibt es auch gute Förderungen und dadurch, dass jetzt jetzt wird es langsam wahrscheinlich kompliziert für die Hörer und Hörerinnen, dadurch, dass jetzt dieses Civis-Netzwerk auch gibt bei uns an der Uni, diesen europaweite Universitätsallianz, wo die Uni Salzburg erfreulicherweise dabei ist, gibt es jetzt auch noch eigene Civis-BIPs. Da wurde heute erst, gerade bevor ich daher gefahren bin, habe ich das noch gelesen, gibt es jetzt eine Ausschreibung von 16 verschiedenen BIPs über Civis, wo man sich auch wieder bewerben könnte. Ja. Also es gibt so viele Möglichkeiten, auch für kurzfristige Programme. Was dann noch zusätzlich dazu kommt, und da sind wir jetzt dann eh schon am Ende von diesem ersten Überblick, es gibt eben auch Stipendien für kurzfristige wissenschaftliche Arbeiten im Ausland, für fachspezifische Kurse im Ausland. Mhm. Und das habe ich zum Beispiel, weil ich auch an der Uni Salzburg studiert habe, schon vor über 20 Jahren genutzt. Meine Masterarbeit über Trekkingreisende in Nepal verfasst und so ein Stipendium bekommen zum Beispiel. Und da kann man eben dann sehr unkompliziert im Ausland auch kleinere oder größere Feldforschungen durchführen. Und da gibt es eben nicht allzu viel, aber doch so 700-800 Euro in der Regel, wo man dann quasi Unterstützung so für 2 bis 3 Wochen auch für kurzfristige eigene Auslandsaufenthalte erhält. Und diese Stipendien nutzen wir dann teilweise auch bei unseren Auslandsforschungsprojekten, um Studierende damit einzubinden, die dann da gern dabei sein möchten. Also auch da gibt es Möglichkeiten. Das Interessante dabei ist, die Gelder sind da und werden aber sehr wenig abgeholt. Also man hat dann nahezu eine Garantie, wenn man sowas machen möchte, Feldforschung im Ausland, gerade als Soziologen, Soziologin wichtig, dass man diese Stipendien auch bekommt. Das ist relativ einfach zu bekommen.
Also Aufruf an alle, die das jetzt hören, informiert euch mal und vielleicht auch mal eben einen Termin bei Ihnen ausmachen und mal schauen, was wäre denn für mich möglich. Weil eigentlich ist jetzt, so wie ich raushöre, fast alles möglich. Also fast alle Länder dieser Welt kann man bereisen im Rahmen des Studiums, in fast allen Möglichkeiten, kurze Aufenthalte oder lange Aufenthalte. Und ja, das ist eigentlich sehr, sehr, sehr toll. Sehr cool.
Ja, vielleicht ganz kurz. Also diese kurzen Aufenthalte sind sehr einfach zu bekommen. Mhm. Ja, die Länder innerhalb Europas über Erasmus Plus eben auch, weil wir so viele Partnerschaften haben, aber wenig Studierende, die sich bewerben. Bei den größeren universitätsweiten Partnerschaften weltweit ist es dann oft etwas schwieriger, weil da gibt es einen Koordinator, der dann für die gesamte Uni zuständig ist, möglicherweise mehr Bewerbungen, gerade Australien oder ähnliches ist doch populär. Ja, und da ist dann etwas schwieriger. Aber auch das ist tatsächlich möglich.
Versuchen kann man alles, denke ich. Oft ist es so, wenn man wirklich was wirklich will, in den Kopf setzt, dann funktioniert es oft auch. Sehr cool. Warum ist die Mobilität im Studium so wichtig? Was sagen Sie aus Ihrer Sicht, aus dieser langjährigen Erfahrung? Warum sollte man das als Studierender oder auch als jemand, der in der Wissenschaft tätig ist, machen? Was bringt einem das? Ist das nur was für einen Lebenslauf oder was bringt das?
Ich glaube, das kann man sogar relativ schwer in Worte fassen, was das alles im Endeffekt bringt. Ja. Man kann natürlich ganz klar sagen, also ich denke, dass gerade in unseren sozialwissenschaftlichen Disziplinen so wichtig ist, nicht nur im Elfenbeinturm zu sitzen oder an der Heimatuniversität zu studieren, sondern tatsächlich ins Feld zu gehen, die empirischen Realitäten zu studieren. Ja. Und wenn man zum Beispiel ein Semester in Portugal verbringt, da gibt es ja auch so viele Dynamiken, Zusammenhänge. Ja. Die Integrationspolitik beispielsweise in Portugal ist eigentlich besonders hochrangig eingestuft. Ja. Das weiß niemand. Einer der progressivsten Integrationspolitiken in Europa. Ja, dann haben wir natürlich Phänomene der Prekarisierung, Jugendarbeitslosigkeit, die Wohnungskrise jetzt auch in Lissabon wegen Overtourism. Also alleine, wenn wir über Portugal reden, es gibt so viele spannende soziologische Themen. Und ich denke, für Studierende ist es wichtig, das alles zu sehen, Exkursionen sind wichtig, rauszugehen ist wichtig, im Idealfall Erasmus-Aufenthalte. Das ist einmal das eine. Das zweite, natürlich sind Auslandsaufenthalte aktuell auch gewünscht, sind Schlüsselqualifikationen, Sprachkompetenzen. Das macht sich alles natürlich sehr gut, gerade auch in unseren Fächern. Und das Dritte, und das ist vielleicht so fast das Entscheidende, diese Horizonterweiterung, Persönlichkeitsbildung, das Sehen neuer Dynamiken. Ja, jetzt haben wir über die Unis noch relativ wenig gesprochen. Da gibt es auch so viele Möglichkeiten. Ja. Ja, unsere Soziologie in Salzburg ist schön familiär, aber natürlich klein. Ja, wenn man jetzt auf einen riesen tollen Institut es mit neuen Perspektiven, Schwerpunkten bringt dann das studienmäßig auch enorm weiter und er hebt einen schon sehr oft auch auf eine neue Stufe. Also ich bin dann oft relativ erstaunt, wenn ich dann Studierende irgendwie begleite bei den Aufenthalten, wie selbstbewusst, die auch zurückkommen, wo man dann eben merkt, was dieses Auslandssemester oder ja auch an vielen Entwicklungen ausgelöst hat. Ja, genau.
Also ganz viele positive Sachen, die man daraus mitnehmen kann. Sie haben jetzt auch schon über Partneruniversitäten kurz gesprochen. Also es gibt viele, mit denen man sich eben verpartnert und dann gemeinsam Studierende austauscht. Es gehen ja auch nicht nur Studierende von Salzburg nach Lissabon zum Beispiel, sondern vielleicht auch von der Uni Lissabon nach Salzburg. Und es gibt da, habe ich gesehen, auch wie ich mit dem Holger drüber geredet habe, für Soziologie und Sozialgeografie auch immer Verantwortliche für die Partner-Unis unterschiedlich. Am meisten sind Sie, glaube ich, auf der Liste drauf. Wen gibt es dann noch, mit dem man als Studierende reden kann, wenn man jetzt eine spezielle Uni sich rausgesucht hat, oder?
Genau, ja. Also es ist so, dass ich als Internationalisierungsbeauftragter und Erasmus-Beauftragter jetzt für die meisten dieser Erasmus-Partnerschaften verantwortlich bin. Was die letzten Jahre dazugekommen ist, ist auch die sehr spannende EU-Mix-Initiative. Mhm. Ja, das hat Kyoko Shinosaki bei uns ins Leben gerufen. Ich habe da über einige Jahre sehr intensiv mitgewirkt. Jetzt hat das Janitor Karabigovic bei uns im Fachbereich übernommen. Und das ist eben ein Masterprogramm, ein Double Degree im Bereich Migrationsforschung. Ja. Und da muss man dann das zweite Jahr dieses Masters im Ausland verbringen. Und da haben wir jetzt mittlerweile auch schon 8 sogenannte Double Degree Partner, andere Universitäten europaweit, wo man dann dieses zweite Jahr verbringen kann. Ja. Und dann bekommt man tatsächlich 2 Abschlüsse. Ja. Das ist das Tolle. Also man bekommt einen Abschluss dieser Universität und unserer Universität. Man muss sich schon spezifisch für das Thema Migrationsforschung interessieren. Darum ist bei jenen Partnerschaften, ja, ich kann es kurz, ich weiß nicht, ob ich alle 8 zusammenbringe, aber die meisten, also dieses Linköping, Malmö, Osnabrück, Neuchâtel, Nizza jetzt neu, ja, und dann haben wir noch A Coruña in Spanien. Mhm. Genau, ja, also das sind, möglicherweise fehlt die eine oder andere, aber so ungefähr ist das Netzwerk, ja, wo man eben dieses zweite Studienjahr dann verbringen kann. Und die betreut jetzt eben Janitor und Kyoko. Und dann gibt es natürlich über die Geografie, ja, Sozialgeografie betreut von Andreas Koch, auch noch spezifischere Partnerschaften. Ja. Vielleicht auch noch wichtig zu erwähnen, neben diesen EU-Mix-Partnerschaften, ich sage es vielleicht ganz schnell, unsere klassischen Erasmus-Partner bringen auch nicht alle zusammen, aber so von Nord nach Süd geht es eben tatsächlich in Island los. Dann haben wir in Finnland 2 Partnerschaften, Tampere und University of Eastern Finland. Wir haben dann Brüssel als Partnerschaft. Dann haben wir eben in Deutschland sehr viele Partner, bis zu 5 Universitäten, Duisburg, Kaiserslautern, Jena, Bielefeld, Osnabrück, und dann eben auch in den Süden runter 3 Partnerschaften in Italien, Trento, Bologna und Florenz. Dann haben wir sogar eine in Antalya in der Türkei, eben Lissabon, sehr populär, nicht nur bei Sophia Reiter. Also das sind so ein grober Überblick über alle vielen Varianten und Möglichkeiten, Erasmus-Aufenthalte zu machen, und darum gibt es teilweise unterschiedliche Koordinatoren, aber ich habe das grundsätzlich ganz gut im Blick, und viele können auch zu mir als ersten Ansprechpartner kommen.
Dann wäre auch sehr cool, Sophia, wenn du uns vielleicht einen kurzen, wirklich kurzen Erfahrungsbericht aus Lissabon mitgeben magst. Ich habe mir gedacht, von der Ankunft bis zur Abreise 3 Minuten.
Okay.
Ich stoppe die Zeit. Ich habe das jetzt sehr begrenzt. Geht los.
Okay, alles klar. Also, ich bin angereist noch Ende Jänner. Also am 23. Jänner 2025 war mein Ankunftsdatum in Lissabon. Ich wurde empfangen von einem meiner Mitbewohner, mit denen ich dann das halbe Jahr zusammen gewohnt habe. Und ich habe in einer WG ein bisschen außerhalb von Lissabon gewohnt, in einer Nachbarschaft, die heißt Orivelas. Und dort habe ich ein Zimmer in einer 3-WG gehabt.
Ja.
Und weil wir vorhin schon über Tourismus geredet haben und wie stark die Mietpreise gestiegen sind in den letzten Jahren, da kann ich mich nur anschließen, weil ich meine, ich habe zwar am Stadtrand von Lissabon gewohnt und ich habe tatsächlich damals mehr Miete gezahlt, als ich es jetzt für meine jetzige WG tue, weil ich habe damals nämlich 400 Euro gezahlt, was eigentlich für Lissabon eigentlich gar nicht mehr so schlecht ist.
Ja.
Aber hätte ich zum Beispiel im Stadtzentrum oder näher meiner Uni gelebt, dann hätte ich locker mit mindestens 500 oder 600 Euro Miete im Monat gerechnet. Also habe auch schon vorab Warnungen bekommen von Leuten, dass ich reich sein sollte, wenn ich ein gescheites Zimmer möchte, weil mein Zimmer war nämlich auch ziemlich klein, gerade mal 9 Quadratmeter groß, aber es hatte alles, was ich brauche und auch die Wohnung hatte alles, was ich brauche und die war auch ziemlich sauber. Und genau, studiert habe ich an der Ischgde, also an unserer Partneruni. Und die Organisation vor Ort war eigentlich ganz gut. Die war allerdings halt nur etwas chaotisch. Und die Uni dort, die war halt, naja, es ist halt nicht wie in Salzburg, wo wir zum Beispiel hier die Navi haben. Und dann haben wir im Stadtzentrum die Gesvi und dann haben wir der Unipark. Allerdings haben wir 4 Unis in einem, also 4 Gebäude in einem. Es war wirklich ein ganzer Campus und es ist halt doch ein bisschen, naja, wie ein Labyrinth, da kann man sich doch ziemlich leicht verirren. Und genau, die Kurse dort, die ich besucht habe, ich habe ja schon von einem Kurs erzählt, dreht es sich ausschließlich um die portugiesische Kultur und Geschichte. Und nebenbei habe ich auch noch einen anderen Kurs besucht, den ich dann auch wirklich tatsächlich für ein thematisch einschlägiges Seminar dann auch wirklich angerechnet habe.
Magst du uns vielleicht noch von deiner Abreise erzählen? Wie war das? Warst du da traurig oder freudig oder wie war das?
Das ist eine ziemlich spannende Frage. Also ich meine, ganz am Anfang hätte ich gedacht, ich würde wochenlang nur mich am Boden wälzen und heulen, weil ich habe wirklich meinen Erasmus-Aufenthalt geliebt. Also ich meine, es war, also vor allem, wenn ich mir die ganzen Bilder anschaue, das, was ich erlebt habe, an die Leute, die ich vor Ort kennengelernt habe, denke ich mir so, wow, das war echt eine super Erfahrung. Und ich habe wirklich sogar auch schon überlegt, meinen Erasmus-Aufenthalt zu verlängern, hatte sogar schon den Kontakt aufgebaut zu den Ansprechpersonen an der Ischgde.
Yeah.
Allerdings hat es dann geheißen, dass es halt nicht unbedingt möglich ist, weil ich müsste dann sonst erneut nominiert werden. Dann, es war nämlich doch ein bisschen aufwendiger Prozess mit den Nominierungen, mit dem Learning Agreement, mit überlegen, welche Kurse ich für was anrechnen lasse. Und ich meine, erst dachte ich mir so, nee, ich will gar nicht mehr zurückgehen. Aber dann, nachdem ich mir alles in Portugal angeschaut habe, aber sobald ich kurz vor meiner Abreise stand, war ich dann zum Glück doch froh, dass ich wieder nach Hause kehren konnte, weil ich meine, so sehr ich Strände liebe, so sehr ich halt das schöne Wetter mag, weil gerade die letzten Tage in Lissabon waren so dermaßen heiß, ich konnte gar nicht mehr wirklich in meiner Wohnung schlafen, weil es einfach so heiß war.
Ja.
Und da habe ich mich auch schon gefreut, boah, ich freue mich dann echt, wenn ich dann teilweise die regnerischen Tage daheim in Österreich erlebe, weil irgendwie hat sich das dann doch richtig angefühlt, dass ich jetzt wieder zurückgekehrt bin und habe aber auch zwischendurch immer wieder überlegt, für meinen Master wieder nach Lissabon zurückzukehren, weil ich habe gesehen, dass die Uni dort eben 3 Masterkurse anbietet, komplett auf Englisch unterrichtet, also darunter auch Soziologie und internationale Beziehungen. Okay. Und habe mir das auch kurzfristig angeschaut, aber wie der Wolfgang Ascher schon gesagt hat, der hat ja von diesem Migration Studies Programm erzählt und mittlerweile überlege ich vielleicht dann doch meinen Master dort in dem Fachgebiet zu machen, weil ich mich einfach nicht entscheiden kann, ob ich für meinen Master in Österreich bleiben soll oder wieder zurück ins Ausland gehen soll. Und ich finde, gerade für sowas wäre dann ein Double Degree die beste Entscheidung.
Ja, cool. Ja, danke für den Einblick in diese Zeit. Das klingt sehr toll, alles. Und ja, bevor wir jetzt dann auch schon zum Schluss kommen, kommen wir vielleicht zu einem unangenehmeren Punkt, dem Punkt der Herausforderungen. Es ist ja nicht einfach so, dass man sagt, ich mache jetzt das Auslandssemester, packe meine Sachen und bin dann mal weg und komme dann wieder. Es braucht ja auch Bürokratie dazu. Also es gibt Fristen, es gibt Sachen, die man abgeben muss. Was genau muss man da beachten?
Genau, also es klingt am Anfang, wenn man sich das so durchliest, eher schlimmer, ist aber gar nicht so schlimm. Ja. Also der erste Schritt ist einmal, es gibt von mir immer mehr zu Ausschreibungen und dann melden sich die Studierenden bei mir für die jeweilige Wunschuniversität quasi so an. Ja. In einem zweiten Schritt nominiere ich dann die Studierenden an der jeweiligen Universität. Das kann manchmal etwas mühsam sein, ja, das dauert manchmal ein bisschen, aber meistens hat man so nach 3-4 Wochen dann die Rückmeldung und das ist eigentlich auch eher ein formaler Akt. Also wenn quasi die Studierenden bei mir ausgewählt wurden, dann ist die Nominierung geht eigentlich in nahezu allen Fällen unkompliziert durch. Mhm. Es dauert nur ein bisschen. Ja. Und dann muss man sich eben bei uns an der Uni Salzburg im Büro für internationale Beziehungen bewerben. Da gibt es ein Bewerbungsformular. Learning Agreement muss ausgefüllt werden, unterschrieben werden und dann bekommt man den Erasmus Zuschuss. Ja. Mhm. Und dann beginnt beginnt eben quasi die ganze Vorbereitungsarbeit fürs Ausland. Also das sind die einzelnen Schritte. Dann hängt es eben sehr stark natürlich auch immer von den KUKO-Vorsitzenden ab. Wird alles unkompliziert angerechnet. Das ist danach dann, glaube ich, auch oft sehr wichtig. Vieles wird jetzt mittlerweile online durchgeführt. Auch das mit den Learning Agreements. Früher mussten oft Studierende dann Wochen warten, bis man das dann wieder unterschrieben zurückerhalten hat. Es vereinfacht sich jetzt schon auch das eine oder andere. Es gibt die Möglichkeit eines Sprachtests über die EU, kostenfrei, den man vor und nach dem Aufenthalt durchführen kann, weil natürlich auch dieses Monitoring der Verbesserung der Sprachkenntnisse dann europaweit für Erasmus Plus wichtig ist. Also das ist auch noch so ein Zusatzangebot, was man einfällt, was man machen kann. Ja, aber so läuft dieser Prozess ungefähr ab.
Der herausforderndste Part, würde ich halt sagen, war einfach nur eine Rückmeldung von den Koordinatoren aus Lissabon zu bekommen, weil das sind so Personen, die legen nicht unbedingt so wirklich Wert auf Pünktlichkeit, weil ich habe tatsächlich gut 3 Wochen bzw. 1 Monat gewartet, bis ich dann die Unterschrift von dieser Koordinatorin bekomme, bis ich dann das Learning Agreement wirklich beim International Office einreichen konnte. Und auch vor Ort ist es ja immer wieder vorgekommen, dass ein Professor mal, keine Ahnung, eine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde zu spät zum Unterricht erschienen sind. Also. Und generell haben die uns bei den Orientation Weeks auch erzählt, dass die Leute dort nicht so wirklich Wert auf Pünktlichkeit legen und dass sie gern mal irgendwelche, Termine verpeilen. Und ich habe auch mit einem meiner Mitbewohner drüber geredet, haben sie auch gemeint, ja, klassisch Portugieser, ganz typisch bei ihnen. Also.
Also es gibt auch ein paar Herausforderungen, wie wir jetzt gehört haben, aber nichts, was man nicht meistern kann.
Ja, also ich glaube, die Community ist einfach wirklich auch immer wichtig. Also das sehen wir zum Beispiel auch bei EU-Mix, wo ich das jetzt 4 Jahre mitbetreut habe. Da werden die Leute ja doch relativ alleine dann oft an Universitäten geschickt. Ja, es ist alles neu und das ist schon natürlich, wenn man dann den Master macht und eine Herausforderung, dann in diesem einen Jahr das alles durchzuziehen. Da ist eben diese EU-Mix-Kommune, das sind dann eben nur so 20 Personen, ganz wichtig. Und wenn sie die dann treffen, die sind sogar schon auf Writing-Retreats dann gemeinsam gefahren für die Masterarbeit. Und ähnliches, also man braucht immer jemanden, der das irgendwie auffängt. Und darum sind diese Netzwerke, die überall kursieren, WGs, ich glaube, das ist schon auch eine gute Strategie, da einfach reinzukommen. Ja. Geteiltes Leid ist halbes Leid.
Ja. Sehr cool, ja, wunderbar. Da haben wir so viel gehört und kann man sich ein bisschen einen Überblick machen einfach. Und vielleicht hat ja der eine oder die andere beim Zuhören jetzt irgendwie Lust bekommen und kann sich dann gleich melden oder informieren. Wir haben schon vorher kurz angesprochen, es gibt auch in der Geografie eine Möglichkeit, natürlich Erasmus-Auslandssemester zu machen. Und da ist das Ganze ein bisschen dezentraler geregelt, wie jetzt auch in unserem Gespräch, wo es wirklich eine Person gibt, die über alles Bescheid weiß und alles organisiert. Es gibt da verschiedene Personen, an die man sich wenden kann. Da zum Beispiel ist es der Andreas Koch oder auch der Christian Smigel, Jan-Christoph Otto und dann haben wir noch die Hof-Angela. Also das sind alles Personen, die auch in der Geografie zuständig sind für eben Studieren im Ausland. Also für alle, die jetzt auch zuhören aus der Geografie, da könnt ihr euch hinwenden. Wir werden das Ganze aber auch in den Shownotes und in der Caption nochmal erwähnen und euch auch Links hinzufügen. Zum Abschluss würde ich euch noch bitten, dass ihr 3 Gründe für einen Auslandsaufenthalt mit uns teilt. Vielleicht ganz kurz, 1-2 Wörter. Was sind 3 Gründe? Vielleicht darf ich gleich bei Ihnen anfangen, die für einen Auslandsaufenthalt sprechen.
Horizonterweiterung, Schlüsselqualifikation, Studieren der Realität, der verschiedensten Realitäten innerhalb und außerhalb Europas als ganz wichtiger Einblick eines Sozialwissenschaftlers.
Okay, sehr gut. Und was sagst du?
Internationale Freundschaften, Spracherweiterung und Kennenlernen neuer Kulturen.
Sehr schön. Und dann vielleicht ein Satz, was bleibt, wenn man wieder zurück zu Hause ist? Was bleibt von dieser Erfahrung?
Ja, im Idealfall zehrt man länger davon und man muss auch darauf achten, länger davon zu zehren und das in Erinnerung zu behalten und nicht zu schnell wieder in einen gewissen Trott auch reinzukommen.
Genau, also was auf jeden Fall immer bleiben wird, sind die ganzen Connections, die man im Ausland macht mit den anderen internationalen Studierenden und die ganzen Erinnerungen, die man halt geschossen hat, die guten und die schlechten Erinnerungen.
Ja, ja toll. Dann sage ich nochmal vielen Dank, dass ihr da wart im Studio bei uns zu dieser Folge Studieren im Ausland. Das, ja, hoffentlich ganz viele Studierende sich anhören werden und dann sich bei Ihnen melden werden, dass Sie ganz viel Arbeit haben und dann kann ich mal wissen, wohin. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns dann wieder in der nächsten Folge. Die gibt es dann im Juni.
Das war eine Episode aus der Sicht und Hörbar der Soziologie und Sozialgeografie an der Universität Salzburg. Der Podcast, der scheinbar Unerhörtes und Unsichtbares sicht und hörbar macht. Zu hören an jedem ersten Freitag eines Monats. Danke für das Teilen der Sicht und Hörbar.